Für uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die relativ spät zur Fotografie gekommen ist, die gleichwohl auch international gesehen eine der besten und erfolgreichsten Fotografinnen geworden ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Herlinde Kölbel.
Guten Morgen, Herr Heim.
Geht's Ihnen gut, Frau Kölbel?
Ja.
Ja?
Bin ganz munter.
Sie sind trotz Corona und obwohl Sie diesen Job jetzt schon so lange machen, nach wie vor unglaublich viel und vielseitig beschäftigt. Womit wollen wir anfangen? Es gibt in Berlin eine Ausstellung von Ihnen?
Ich denke, mit dem, was ich gerade gemacht habe oder abgeschlossen habe. Ich habe jetzt gerade das Buch vollendet, also das Projekt eigentlich vollendet. Das ist ein Buch geworden, heißt Faszination Wissenschaft.
Ja.
Und das ist jetzt auch eine Ausstellung in Berlin. Und an diesem Projekt habe ich 5 Jahre gearbeitet, mit Menge
das
Zeit.
Das sind nicht nur Fotoporträts, das sind auch Interviews mit 60 internationalen und international renommierten Wissenschaftlern. Müssten Sie jetzt die Frage beantworten, welche Person, welche Frau, welcher Mann, unter denen Sie besonders beeindruckend fänden, viele Ihnen da spontan jemand ein?
Da würden mir spontan mehrere einfallen. Aber es gibt nicht nur einen einzigen. Es gibt wirklich Gespräche, wo ich sagen muss, die Menschen haben mich zutiefst beeindruckt. Und wo ich dann, nicht gerade beseelt, aber beschwingt sozusagen davongegangen bin. Und das kommt immer wieder vor, weil die Gespräche oft eine Intensität erhalten. Ich glaube zwar deshalb, weil ich diese Menschen, also Sie sind ja offiziell Wissenschaftler, aber mir ging es immer darum, dass ich nicht nur den Wissenschaftler sehe, sondern immer ihn als ganze Persönlichkeit sehe. Das heißt also, als Mensch in dem Sinne, er ist Forscher, er ist Mensch und ich frage immer auch, wer sie beeinflusst hat. Wer hat sie zu dem oder was hat sie zu dem gemacht, was sie jetzt sind und welchen Weg sind sie gegangen. Und wenn man das sozusagen als Ganzheit sieht, dann gibt es ein größeres, besseres, ein weiteres Bild von den Einzelnen. Aber auch, man bekommt ganz andere Antworten, weil sie sich auch anders wahrgenommen sehen und fühlen.
Dazu kommt in Ihrem Fall, dass Sie nie versucht haben, sozusagen wissensmäßig auf den Stand des Interviewten zu kommen, was ja logischerweise auch gar nicht funktionieren kann, sondern das eher von der menschlichen Seite aus gemacht haben. Ich stelle mir darüber hinaus vor, das ist logistisch sehr anspruchsvoll, ein Projekt zu machen mit 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit. Wie haben Sie das auf die Reihe gekriegt?
Also das war wirklich ein großes Unterfangen, muss ich sagen. Oder ich war zum Beispiel einen ganzen Monat in den USA, Ostküste und Westküste, und das musste also wirklich top organisiert sein, musste ich das so machen. Und zwar, wer hat wann Zeit? Manchmal hatte ich nur ein Interview am Tag, manchmal sogar 2 Interviews an einem Tag. Aber es ist noch etwas, das ich festgestellt habe, dass die Wissenschaftler in Amerika etwas flexibler sind als zum Beispiel die Deutschen. Und das hat mir also sehr geholfen. Aber es war wirklich eine große Strategie, also welche Länder auch ich dazu nehme. Ich war auch noch in China, ich war noch in Australien, ich war in England, in Frankreich. Afrika ist noch dabei. Also es ist mehr oder weniger fast die ganze Welt abgedeckt. Und Wissenschaft ist ja absolut international und sie verkehren auch miteinander.
Unverändert, viel beschäftigt, über das Wissenschaftsbuch, über die Ausstellung in Berlin haben wir gesprochen. Sie haben nach wie vor Ihre Zeitkolumne, Titel, das war meine Rettung?
Erst hieß, das war meine Rettung und jetzt im Moment heißt es seit Corona-Zeiten, ich brauche eine Rettung.
Okay.
Aber das habe ich jetzt auch schon, neulich habe ich ganz erstaunt gesehen, dass ich das jetzt schon 10 Jahre mache.
Wen haben Sie zuletzt porträtiert, der gerettet werden muss?
Also jetzt bei der Ich brauche eine Rettung hat sich das etwas verschoben. Aber wie gesagt, das war meine Rettung. Also was so besonders mir noch in Erinnerung ist, zum Beispiel auch Neo Rauch, der Maler.
Künstler.
Ich war, wie ich jetzt auch in Japan war, habe ich Kenzaburo Oi interviewt. Und das sind natürlich manchmal so Sternstunden auch.
Aha. Wobei, wenn Sie Japan ansprechen, das mit dem Reisen geht ja jetzt unter Corona-Bedingungen auch nicht mehr so ohne weiteres. Vermissen Sie das Reisen?
Ja, es geht fast gar nicht mehr und ich vermisse es eigentlich schon. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank bin ich gerade mit dem Projekt Faszination Wissenschaft fertig geworden, also mit den Reisen, so muss man dazu sagen, vor Corona. Ich war ja in so vielen Ländern. Das ganze Projekt wäre nicht mehr möglich jetzt, weil es ist entscheidend, den Menschen wirklich gegenüber zu sitzen. Ich habe sie ja fotografiert, man kann das gar nicht machen. Ich habe sie gefilmt. Man muss die Menschen sehen, man muss sehen, wie sie reagieren. Und was ich so schön fand, eine der Wissenschaftlerinnen sagte mal, man muss auch mit dem Partner reden, weil es geht darum, bei ihr, sie hat erzählt, dass es Schwierigkeiten gab, sollten sie Kinder haben, nicht Kinder haben und so weiter. Das hat, ganz grundsätzlich ist es so in der Partnerschaft, dass man miteinander redet, aber dass man auch hinhört, was er nicht sagt. Und dieses ganz konzentriert sein, dieses Hören, was er nicht sagt oder wie er etwas sagt, das sind für mich also auch solche Dinge, auf die ich großen Wert lege. Das heißt, wo ich sensibilisiert bin, genau zu schauen und hundertprozentig konzentriert zu sein.
Ja. In der letzten Woche sind ja die Nobelpreise verliehen worden. Zwei Nobelpreisträgerinnen haben Sie, glaube ich, auch für das Buch porträtiert. Nicht nur porträtiert, fotografisch gesehen, sondern auch interviewt.
Ja, also da muss ich sagen, habe ich mich riesig gefreut, dass beide Nobelpreisträgerinnen in meinem Buch sind. Und zwar mit wirklich sehr schönen Interviews. Ich habe sie auch gefilmt, ich habe sie fotografiert. Und was so wunderbar ist, und das muss ich vielleicht jetzt eben auch sagen, ich habe alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gebeten, dass sie ihre Formel oder ihre Philosophie auf die Hand schreiben. Aha. Das heißt, das ist wirklich etwas völlig Besonderes, was man noch nie gesehen hat, wie sich die Wissenschaftler jetzt zeigen in diesem Projekt. Ja. Alle, aber auch wirklich alle haben ihre Sachen draufgeschrieben. Und Jennifer Doudna hat also nun hier eine richtige Zeichnung gemacht über CRISPR-Cas9, das ist die Genschere, und hat das also dann bemalt und draufgeschrieben. Und die Emmanuel Charpentier,
die in Berlin lebt und arbeitet.
Ja, und im Max-Planck-Institut ist eine völlig gegensätzliche Frau und Wissenschaftlerin. Die hat geschrieben, always be the best of yourself.
Okay.
Also völlig unterschiedliche. Und das zu sehen auch in sozusagen in einem Foto, ihre Philosophie oder ihre Formel wie CRISPR-Cas9. Und wie sie das malen, das sieht man im Video, das ich von ihnen gemacht habe. Das, muss ich sagen, ist schon was Besonderes und habe mich sehr gefreut. Und ich werde mich immer an Jennifer Doudna, an dieses Interview erinnern. Sehr taffe Wissenschaftlerin. Kam rein, hat mich angeguckt, hat mir in die Augen geguckt und mich nicht mehr losgelassen und hat sich auch nicht bewegt und mal links oder rechts geguckt, sondern wirklich so mich fixiert, dass ich schon fast nicht mehr mich getraut hatte, auf meinen Blog zu schauen. Also eine sehr fixierte Frau.
Frau Kölbl, Sie haben vergleichsweise spät zur Fotografie gefunden. Sie sind eigentlich gelernte oder studierte Modedesignerin. Sie waren früh verheiratet, haben 4 Kinder großgezogen und haben dann so mit Mitte, Ende 30 beschlossen, was ganz anderes zu machen. Wie war Ihr Einbruch damals in diese Männerdomäne?
Es war schon etwas Besonderes. Also ich war sehr oft die einzige Frau und wurde also komisch angesehen oder nicht ernst genommen, so würde ich sagen. Aha. Und ich kann mich sogar erinnern, dass ich hatte am Anfang noch öfter auch mal fürs Manager-Magazin fotografiert, dass Vorstandsvorsitzende zu mir gesagt haben, haben Sie überhaupt einen Film drin? Also so haben manche mich als Frau gesehen, aber ich habe immer versucht, das nicht auf mein Ego sozusagen anzuwenden, sondern sagen, okay, wenn die so denken, dann nehmen sie mich nicht ernst, das ist nur ein Vorteil für mich.
Aber wie haben denn diese Figuren damals, also auch Kollegen ja mit doch relativ aufgeblasenen Backen, auf Sie als Frau reagiert?
Also ich habe mich natürlich nie in das tägliche Rennen gemischt. Das war nie mal, das habe ich nie gemacht. Ich habe von Anfang an zwar einerseits geguckt, dass ich Aufträge kriege, ich musste mich ja auch finanzieren. Aha. Das andere aber, dass ich von Anfang an sofort immer eigene Ideen realisiert habe und umgesetzt habe. Und dadurch war ich sozusagen aus diesem täglichen Rennen raus.
Das war Ihr Alleinstellungsmerkmal.
Das stimmt. Wobei zum Beispiel mein erstes Projekt, was ich gemacht habe, war das Deutsche Wohnzimmer. Und wenn jemand gefragt hat, an was arbeiten Sie denn? Sag ich, ja, ich fotografiere Menschen im Wohnzimmer. Was? Wohnzimmer ist doch langweilig. Was hat doch jeder? Was wollen Sie denn damit? Also keiner hat an das geglaubt. Ich habe daran geglaubt und habe das natürlich auch zu Ende gemacht. Und es gibt eine schöne Geschichte, wie ich dann ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wer Bücher macht. Bin ich am Buchhandel gegangen, habe geguckt und dann hat Schirmer Mosel, der hat damals Fotobücher gemacht, da gab es nicht so viele Verlage. Aha. Ich habe angerufen und habe erzählt, dass ich Menschen im Wohnzimmer fotografiert hatte. Und dann sagt er, ja, haben Sie einen Namen? Und dann sage ich, ja klar, Kölbel. Ich sagte, nein, wir verlegen nur Berühmte und Tote. Okay. Das war also mein erster Kontakt mit dieser Welt. Aber ich habe dann doch das Buch zustande gekriegt. Und es war dann wie so ein Augenöffner für andere, weil sie gesehen haben, dass es Themen gibt, die andere nicht sehen. Das heißt, sie sind da, aber das zieht sich eigentlich durch meine ganze Fotografiearbeit, dass sie nicht wahrgenommen werden, nicht gesehen werden, aber ich sehe sie und setze somit ein Thema.
Sie sind Autodidaktin. War das im Rückblick ein Vorteil oder war es ein Stück weit auch ein Nachteil?
Es war ein Vorteil in dem Sinne, dass ich keine Meister, keine Vorbilder abschütteln musste. Es war in dem Sinne ein Nachteil, dass ich wirklich mir alle Technik selber beibringen musste. Das war mühsam, aber natürlich, man lernt das natürlich, wenn man das will und man muss es ja lernen. Also somit war es ein Vorteil, weil ich sofort meinen eigenen Weg gegangen bin und meine eigene Handschrift entwickelt habe.
Ja, und was das Autodidaktische angeht, kommt da noch dazu, dass es diese Kombination braucht aus Neugierde und Wachheit?
Neugierde und Wachheit ist absolut das Wichtigste. Also wenn man nicht mehr neugierig ist, dann kann man sowieso sich beerdigen lassen. Aber man muss neugierig sein. Und ich habe immer sozusagen die Themen gemacht, die aus mir herauskamen. Ich habe nie geguckt, aber wirklich nie, was ist gerade in oder was könnte man machen. Also nie auf dem fahrenden Zug aufgesprungen. Das ist etwas wichtig, dass man etwas aus sich heraus macht. Und natürlich kommt die Leidenschaft, wie gesagt, Neugierde. Aber die Disziplin, die muss dazukommen, sonst funktioniert gar nichts. Und ich habe das übrigens auch gesehen und das hat mich überrascht, dass die Wissenschaftler oft gesagt haben, dass die Wissenschaft Parallelen zur Kunst hat. Und im Prinzip muss ich sagen, ja, das stimmt. Viele Eigenschaften, die die Wissenschaftler haben, haben auch die Künstler.
Sie haben es angedeutet, diese Mischung, die Sie dann auch bei diesen Menschen erlebt haben, aus hochkompetenter Wissenschaftlichkeit auf der einen Seite, gepaart aber auch mit einer, wie soll man es formulieren, fast kindlichen Neugierde. Wäre das sozusagen die Erfolgsformel, wenn man eine suchen und finden müsste?
Etwas schon. Also das wäre zumindest so eine Art Grundsatz dazu. Und es kommt aber noch etwas dazu. Die haben eine unwahrscheinliche Hingabe an das, was sie tun. Eine Leidenschaft und andererseits eine Flexibilität und Hartnäckigkeit zugleich.
Ja.
Und fast an Sturheit grenzen. Also was ich meine mit Hingabe, zum Beispiel Barré-Sinoussi, die HIV-Entdeckerin und Weltpreisträgerin, die hat zum Beispiel erzählt, sie hat ihre standesamtliche Trauung hatte sie um 11 an einem Samstag.
Aha.
Sie ist vorher noch schnell ins Labor gegangen und plötzlich ruft ihr Mann an, sagte, also ihr zukünftiger Mann, hör mal, alle stehen schon da, wir heiraten ja jetzt doch um 11. Sagte, ja stimmt, ich bin gleich da, aber sie hatte vollkommen die Zeit vergessen. Und das haben mir viele erzählt, dass sie die halbe Nächte, also alle Zeit vergessen, wenn sie nun forschen und in einer Weise völlig außerhalb der sozusagen des Denken, in ihrem Denken sind und außerhalb anderen Denkens, also in eine Hingabe haben. Und ich glaube, diese Hingabe ist etwas ganz Entscheidendes auch, um neue sozusagen Entdeckungen zu machen, aber auch eine große geistige Offenheit, freies Denken. Und das ist etwas, was sie mir auch gesagt haben, was sozusagen die Faszination auch ist. Und ich glaube, dieses nicht das Systemdenken, sondern im Gegenteil, das System in Frage zu stellen und sozusagen neu denken, andere Wege denken.
Aber gleichzeitig ist es so, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inzwischen selbst in Frage gestellt werden, die werden aus einer ganz bestimmten Richtung angegriffen, werden dargestellt als Teil einer korrupten Elite, die eben nicht der Wissenschaft verpflichtet ist, sondern, keine Ahnung, dem Geld oder der Macht oder wem auch immer. Ist das für diese Leute ein Problem? Was denken Sie?
Für manche vielleicht, aber man muss ein bisschen was vorausschicken. 2015, wie ich begonnen habe mit dem Projekt, sprach man in der Gesellschaft noch nicht über Wissenschaftler. Ein Ziel war ja bei mir, dass ich Wissenschaft und Wissenschaftler sozusagen in die Gesellschaft bringen wollte, dass sie sichtbar sind. Durch Corona sind sie plötzlich sichtbar geworden. Da hat man plötzlich über Wissenschaftler und Wissenschaft diskutiert, aber wie das so ist. Einerseits gab es natürlich Herrn Drosten am Anfang und dann kamen aber auch andere dazu. Aber auch Rivalitäten waren ganz offensichtlich, die ja auch in der Wissenschaft auch eine Rolle spielen. Aber man muss, glaube ich, etwas lernen. In dem Sinne, dass Wissenschaft nie absolut ist. Also bei Corona sowieso. Sie müssen ständig, es ist etwas Neues, der Virus. Sie wissen noch nicht, wo es lang geht und ständig lernen sie dazu.
Und müssen sich korrigieren.
Und korrigieren sie sich dann. Aber grundsätzlich in der Wissenschaft ist es so, dass sie natürlich einmal auf etwas aufbauen, was schon existiert. Jeder Forscher sprengt dieses System und entdeckt was Neues. Das heißt also, dass Wissenschaft nicht hundertprozentig endgültig ist für immer. Ja. Manchmal ist dieses Ergebnis, was jemand erforscht hat, gilt für ein paar Jahre, manchmal 50 Jahre, manchmal 100 Jahre. Und dann kommt der Nächste und sagt, hier ist etwas Neues, wir haben es sozusagen neu überdacht und jetzt ist das neue Forschungsergebnis da.
Spuren der Macht, so heißt dieses große Projekt, das Herr Linde Kölbel vor vielen Jahren begonnen hat, indem sie Spitzenpolitiker porträtiert hat und immer geguckt hat, im Laufe der Jahre, wie die sich verändert haben von ihrem Gesicht her. Wenn wir mit Frau Merkel anfangen, Herr Linde Kölbel, das erste Mal haben Sie sie fotografiert, 1991.
Ja.
Wann zuletzt?
Vor 2 Monaten.
Wie hat sich das Gesicht von Angela Merkel in diesen 29 Jahren verändert?
Es hat sich natürlich von einer gewissen Naivität, die am Anfang vorhanden war, schon verändert zu jetzt. Niemand verlässt sozusagen die Politik an der Spitze ohne Spuren. Und auch die Körperlichkeit ist natürlich eine andere. Also gerade am Anfang war es so, dass sie ganz scheu noch von unten nach oben geblickt hat. Aha. Also man merkte, dass sie noch nicht erfahren war und dass sie auch am Anfang sagte noch, wenn sie überhaupt fotografiert wird, dass sie noch gar nicht weiß, wo man mit den Händen oder Armen hin soll. Und es war noch etwas. Die anderen Politiker waren natürlich schon durch die ganze Mühle gegangen, von unten nach oben. Ja. Sie kam neu in die Politik und dadurch war sie noch nicht sozusagen erfahren, wie man mit solchen Dingen umgeht. Aber es hat sich verändert.
Also mir ist aufgefallen, ich habe auch das erste Foto nochmal angeguckt, das ist von einer unglaublichen Weichheit. Diese Weichheit, haben Sie die, wenn Sie Ihre Bilder jetzt angucken, auch von anderen Spitzenpolitikern am Anfang, haben Sie die ja da auch so festgestellt oder feststellen können?
Nein, Angela Merkel war anders, weil sie aus einer anderen Welt kam. Sie kam komplett neu in die Politik, während andere Politiker natürlich immer schon die Ochsentour durchgemacht haben, von unten nach oben. Und das sozusagen zeichnet sich auch im Gesicht ab. Somit ist Angela Merkel schon eine Ausnahme gewesen.
Man sagt von ihr immer, sie sei komplett uneitel. Stimmt das so?
Das würde ich weitgehend bejahen. Und das ist auch ihr Vorteil. Es hat sie auch sicherlich geschützt, weil Eitelkeit ist die Achillesferse der Politiker und auch der Journalisten. Und wenn sie nicht eitel sind, können sie viel anders handeln und viel besser handeln, als wenn ihre Eitelkeit verletzt worden ist oder sie hoffen, dass ihnen geschmeichelt wird. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt.
Sie macht diesen Job jetzt 15 Jahre und ich frage mich, wie steht man 15 Jahre durch mit all diesen Krisen und Kriegen, die es in dieser Zeit gegeben hat. Welche Erklärung haben Sie gefunden für sich?
Also einmal die Uneitelkeit, das andere ist aber auch eine ganz große Sachlichkeit. Im selben Sinne merkt man, dass sie Physikerin ist, also Wissenschaftlerin war und somit ist sie eine Analytikerin. Und was ihr auch einen Vorteil gibt, weil sie nicht emotional in etwas hineinprescht, sondern erstmal analysiert.
Ist sie emotionsfrei?
Das würde ich nicht sagen, aber sie hat ihre Emotionen im Griff und das ist etwas ganz Entscheidendes. Es gab Politiker genügend Beispiele, die dann einfach ihre Emotionen nicht im Griff haben. Und da fragt man sich natürlich, sind das die Richtigen, um Kanzler zu sein, um ein Volk zu leiten in dem Sinne. Und es kommt noch etwas dazu, dass Angela Merkel in dem Sinne auch erstmal immer Erfahrungen sammeln lässt und dann sozusagen erst dann handelt. Und ich habe zum Beispiel für mein letztes Projekt über Militär habe ich 30 Länder bereist. Und wo immer ich hinkam, und das hat mich wirklich sehr überrascht, ich habe festgestellt, dass Deutschland ein solches gutes Renommee hat. Und zwar jeder sagt durch Merkel. Und mir war das nicht so bewusst und ich glaube, vielen in Deutschland ist es nicht bewusst, welches Ansehen Deutschland im Ausland hat, durch Angela Merkel, durch ihr Verhalten, durch eben nicht, wie viele Politiker, das männliche Politiker das machen, dass sie natürlich immer erstmal sagen, ich habe die buntesten Federn und sich erstmal gegen die anderen erst behaupten und vergleichen müssen. Und das macht Angela Merkel überhaupt nicht. Sie bleibt am Thema.
Dieses Projekt Spuren der Macht, eine der Protagonistinnen, die wichtigste vielleicht, ist Angela Merkel. Vor 2 Monaten haben Sie sie zuletzt fotografiert. Welchen Eindruck hat sie Ihnen vermittelt? Guckt sie, dass sie das letzte Jahr irgendwie noch gut rumkriegt? Was denken Sie?
Also sie wird auf alle Fälle das letzte Jahr noch gut machen werden. Das ist, glaube ich, schon ihr Ziel, überhaupt ihre Aufgabe gut zu machen. Und aber sie denkt nicht sozusagen an das Ende, sondern wirklich, was sie erledigen muss. Das ist ihre Haltung einfach. Und sie ist sehr pflichtbewusst natürlich auch und weiß genau, was will auch in dem Sinne. Also ich denke, wenn sie ihr Amt zu Ende macht bis nächsten Herbst, werden manchmal, obwohl viele Leute sie kritisieren, aber sie doch hinterher vermissen, weil sie eine Sachlichkeit in die Politik gebracht hat, die oft eben nicht vorhanden ist.
Würden Sie sagen, in all den Jahren der Zusammenarbeit ist auch bei Ihnen, zwischen Ihnen beiden ein persönliches Verhältnis entstanden?
Persönliches Verhältnis ist ein bisschen zu groß gegriffen. Wir kennen uns und ich fotografiere sie jedes Jahr. Wir brauchen gar nicht viel Worte machen. Wir wissen sozusagen das Ritual, was wir also jedes Jahr machen mit Porträt und stehend und so weiter. Aber es ist ein Einvernehmen, so würde ich sagen, entstanden, dass jeder weiß von dem anderen, was Sache ist. Ja. Und ich glaube auch, es ist ein gewisses Vertrauen da. Angela Merkel hat sich sozusagen mir in die Hand gegeben, dass ich sie fotografieren kann, die ganzen Jahre. Sie weiß, dass ich nicht unfair bin. Sie weiß aber auch, dass ich nicht jetzt aus ihr eine Beauty mache. Ja. Aber es ist ein Vertrauen da und sie hat nie gefragt, dass sie die Bilder kontrollieren will oder dass ich sie vorlegen will, sondern ich kann wirklich dann zur Freigabe. Ich muss sie nicht freigeben lassen. Das heißt also, am Ende ihrer Kanzlerschaft werde ich die Bilder dann zeigen, eben ohne Prüfung von ihr, sondern sie hat so viel Vertrauen und auch so viel Charakter und Stehvermögen, dass sie das dann auch aushält, selber zu sehen, wie habe ich mich verändert. Mhm. Es ist also auch ein Spiegel für sie selber und das spricht eben auch für ihr Selbstvertrauen, dass sie das eben auch aushält und nicht vor lauter Eitelkeit sagt, nein, ich müsste so oder so fotografiert werden.
Also Selbstvertrauen, dass sie auch im Umkehrschluss Vertrauen geben kann. Sie haben 2 Alpha-Männer fotografiert, Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Diese Zusammenarbeit gibt es aber, glaube ich, nicht mehr.
Nein, ich hatte Gerhard Schröder 15 Jahre lang fotografiert, inklusive ein Jahr, wie er nicht mehr Kanzler war. Mhm. Und da sah man einen ganz großen Sprung. Im letzten Jahr, wie er Kanzler war, noch, da war er eigentlich wie eine Statue, wie eine Säule eigentlich. Er hat keine Mimik mehr gehabt, nichts mehr, keine Körpersprache, nichts mehr. Und dann ein Jahr oder gutes Jahr später, da war dann die Wunden geleckt, sozusagen das Finanzielle war in der Tasche mit Gazprom und so weiter. Und da war er wieder locker und völlig anders. Also da sah man den Unterschied wieder, auch in der Körpersprache, auf die ich natürlich auch immer schaue.
Gilt das auch für Joschka Fischer?
Joschka Fischer hat sich völlig verändert. Darüber möchte ich also nicht reden. Aber es ist so, ganz entscheidend ist, oder ich habe gesehen, dass Männer, die dann Macht haben, nicht nur Männer, überhaupt jeder, der Macht hat, wie er dann seine Macht ausspielt. Spielt er sie aus? Wie geht er mit den Mitmenschen um? Wie behandelt er sie? Und all diese Dinge, das ist für mich ein Maßstab für Charakter. Und manche erliegen der Verlockungen der Macht eben.
Frau Kölbl, Sie haben unfassbar viele Menschen fotografiert im Laufe Ihres beruflichen Lebens. War Helmut Schmidt mal drunter?
Ja, ich habe ihn fotografiert, einmal zusammen mit der Gräfin Dönhofer und mit Bucerius zusammen.
Ja.
Aber schon sehr lange her und es war ein Gruppenfoto.
Ah.
Und somit ist er also sozusagen als Dialog, und so sehe ich ja immer das Porträtieren, also nicht wirklich präsent oder in Erinnerung geblieben.
Ich habe den Namen deshalb genannt, weil zum einen ich ihn auch mal erleben durfte und zum anderen er ja auch als jemand galt, der vorsichtig formuliert nicht ganz einfach war im Umgang.
Also ein Interview mit ihm zu machen, das habe ich ja nicht, aber ein Interview mit ihm zu machen, da musste man Standvermögen haben. Und ich weiß noch, dass Sandra Maischberger ja einen ganzen Film über ihn gemacht hat.
Aha.
Und man sieht an dem Dialog auch, wie sehr oder die Spannung da ist und wie sehr sie vorbereitet sein musste, um zu bestehen.
Vor seinen strengen Augen.
Ja.
Haben Sie auch ab und an das Gefühl, dass derjenige, den Sie oder diejenige, die Sie jetzt fotografieren sollen, überhaupt nicht auf Ihrer Wellenlänge liegen und Sie eigentlich mit denen nicht können?
Ich würde es anders sagen. Manchmal hat man eine gewisse Empathie zu jemandem sofort oder Sympathie. Bei manchen ist es eine gewisse Neutralität. Aber dann muss ich mir selber sagen, er ist jemand, den ich fotografieren soll, also verdient er sozusagen meine Zuwendung und genauso meine Nähe wie andere auch. Und ich versuche dann schon ganz klar sozusagen ein gutes Porträt von ihm zu machen und nicht sozusagen negative Stimmungen überhaupt aufkommen zu lassen, sondern zu sagen, du bist ein Profi, also das ist jetzt die Sache. Und das funktioniert dann auch immer.
Und diesem Profi geben Sie eine ganz klare und einfache Handlungsanweisung. Schauen Sie mich an.
Das versuche ich. Also meistens versuche ich im Porträt einen Dialog, also wirklich einen Augenkontakt zu haben, weil ich finde, die Augen erzählen so viel. Also das heißt also, wenn auch das Bild dann gesehen wird von jemand anders, dass derjenige sich dann angesehen fühlt von dem Fotografierten eben auch. Und dann entsteht ein Kontakt nicht nur mit mir, sondern eben auch mit dem Betrachter. Und zum Beispiel bei Spuren der Macht war die einzige Anweisung, die ich gegeben hatte, die Körpersprache, also keine Anweisung, nichts, außer kein Kameralächeln, das Übliche, sondern schauen Sie mich mit einem ruhigen, offenen Blick an. Also das heißt, mich anzusehen, mir in die Augen zu sehen, weil wie gesagt, das war das Einzige. Und das ist das eben auch, was dann hinterher mit dem Betrachter passiert.
Wenn Sie es gerade ansprechen, Frau Kölbl, dieses Lächeln, haben Sie eine Erklärung, warum bis heute so viele Fotografen diese komische Devise ausgeben, bitte lächeln?
Ich kann es nicht genau sagen. Ich mache gerade das Gegenteil. Also ich finde ja, wenn die Menschen nicht lächeln, dann bekommt ihr Gesicht eine gewisse Power, also eine gewisse
Kraft,
also auch eine Schönheit. Sie werden fast noch wirklich schöner und kraftvoller und ich finde besser aussehend. Und Lächeln verniedlicht die Leute immer. Lächeln, da macht man sie kleiner, als sie sind.
Frau Kölbl, was haben Sie in erster Linie über Menschen gelernt bei Ihrer Arbeit?
Viel, muss ich sagen. Dadurch, dass ich immer fotografiere ganz und eben sehr, sehr oft die Interviews mache, so wie jetzt auch bei den Wissenschaftlern. Und ich hatte auch festgestellt in den Gesprächen, und was ich von den Wissenschaftlern auch gelernt habe, also ihre Neugierde, ihre gewisse Naivität oder Spielerische, aber auch ihre Hingabe, das gehört auch dazu. Und noch etwas, dass sie immer wieder aufstehen. Also man liest und hört immer nur von den Nobelpreisträgern oder Trägerinnen, so wie jetzt. aber welcher mühsamer Weg es nach oben war, welche Hürden sie und Enttäuschungen sie überwinden mussten, darüber spricht man nicht. Und ich habe sie natürlich danach gefragt. Und immer wieder, und das ist das Entscheidende, stehen sie auf. Mit ihrer Disziplin und Leidenschaft machen sie weiter und lassen sich nicht entmutigen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Auch mit einer gewissen Flexibilität, weil wenn man irgendwie einen Weg beschreitet und stellt fest, es war ein Irrweg, muss man sich ja neu orientieren.
Sie sagen es, und zwar, die haben also gesagt, learn from failures, also sozusagen, und lassen sich von Fehler zu Erfolg leiten. Das heißt also, dass man es nicht als Fehler sieht, sondern als Erkenntnis. Was kann ich daraus lernen? Oder vielleicht hat mir dieser Fehler einen neuen Weg gezeigt, den ich vorher noch gar nicht gedacht hatte.
Das ist eigentlich eine Handlungsmaxime, die für alle Menschen gelten könnte, für Spitzenpolitiker, genauso für Leute, die im Wirtschaftsleben stehen, die wo auch immer ihren Mann oder ihre Frau stehen müssen. Lassen Sie uns zum Ende der Sendung noch einen kurzen Blick werfen auf die Zukunft, was uns jetzt alles bevorsteht in diesen doch ziemlich turbulenten und schwierigen Zeiten. Haben Sie Sorge um Deutschland und Europa, Frau Kölbel?
Ich denke, wenn wir bei der Forschung schon sind, dass Forschung ganz, ganz wichtig ist für Europa oder für Deutschland eben auch. Es gibt, Amerika ist eine große Macht, Israel ist in der Forschung eine große Macht, China ist ein großer Player. Und Deutschland, Europa hat keine Rohstoffe. Und deshalb kann Europa eben wirklich nur durch Forschung überleben. Und Forschung schafft wieder Wohlstand. Forschung schafft neue Dinge, die man in die Welt sozusagen exportieren kann und weitergeben kann.
Und Forschung deshalb garantiert Freiheit auch?
Absolut, absolut. Forschung ist Freiheit, Forschung ist etwas, eine Offenheit und setzt neue Dinge in die Welt. Das ist auch etwas, was die Leute mir gesagt haben. Nach einem erfolgreichen Tag hat man vielleicht die Welt verändert. Kann etwas verlockender sein als das?
Eigentlich nicht. Ihr nächstes Projekt, Ihr nächster Plan, Frau Kölbel?
Mehrere Ideen, aber ich rede immer erst, wenn es fertig ist, davon.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Das Danke war's. Ihnen, Herr.
In Leute heute Vormittag mit Herr Linde Kölbel.
Eins gehört.